Willkommen am Tresen, beim Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Timo Stepper, Politikredakteur bei der FAZ. Ich stehe an einem Wasserhäuschen in Frankfurt. Alle zwei Wochen laden meine Kollegin Maria Wiesner und ich uns im Wechsel Gäste hierher ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast der Politiker und YouTuber Bijan Kaffenberger. Als Kaffenberger im vergangenen Jahr ein Direktmandat für den Hessischen Landtag gewonnen hat, haben viele Medien über ihn berichtet. Weil Kaffenberger nicht nur jung ist und aus dem Netz bekannt ist, sondern auch, weil er unter dem Tourette-Syndrom leidet. Ich will mit ihm darüber sprechen, wie das geht, als Berufspolitiker so im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen und gleichzeitig an einer unheilbaren Krankheit zu leiden, durch die er nämlich Ticks hat in seinem Verhalten, die er nicht kontrollieren kann.
Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
Wir haben uns jetzt für saure Spritzen entschieden.
Genau.
Sie, ich bin jetzt einfach mal mit aufgestiegen.
Ja, klar.
Prost.
Ja, Prost.
Prost.
Ein Shop, ich glaube, das ist dem Anlass angemessen und dem Ort.
Ich kann ja irgendwie immer noch nicht so richtig was mit Apfelwein anfangen.
Ach so? Ja. Sind Sie nicht aus Hessen?
Nee, ich komme nicht aus Hessen.
Ah, gut, das ist natürlich...
Aber in Darmstadt trinkt man auch Apfelwein.
Ja, ja, ja. Ja. Okay. Also ist so ein Darmstadt, Odenwald, Frankfurt, also... Also so komplett der südhessische Bereich eigentlich, ja. Mal mehr, mal weniger, ne?
Ja. Ich wollte mich gerne mit Ihnen über Kontrolle am Anfang unterhalten. Hm. Sie trinken jetzt Apfelwein, Sie trinken ja auch manchmal mal ein Bier und mich interessiert so ein bisschen, ich habe über Ihre Krankheit gelesen, Sie haben ja das Tourette-Syndrom und gehen damit ja auch sehr offen um. Und wir sehen es jetzt gerade schon, Sie fallen manchmal so ein bisschen mit der Hand aus, machen nochmal so ein Geräusch mehr und... Wie ist es? Sie haben trotzdem das sehr stark unter Kontrolle, können das manchmal in den Fuß umleiten, machen dann damit Bewegungen. Ist es eine gute Voraussetzung, sich so unter Kontrolle zu haben, um Politiker zu sein?
Also ich glaube, eine gewisse Selbstkontrolle, glaube ich, kann nie schaden im Leben. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich immer der Kontrollierteste bin. So, ich meine, es bleibt ja auch irgendwie eine Form von Impulskontrollstörung, aber ich glaube, dass... Ja, in der Politik man ganz oft vielleicht auch manchmal einfach einen kühlen Kopf bewahren muss und nicht gleich sofort aus dem Bauch heraus im Vorschnell handeln muss. Und deswegen, glaube ich, ist manchmal Selbstkontrolle vielleicht durchaus nicht verkehrt, ja.
Wie sehr können Sie das eigentlich selber kontrollieren?
Naja, also Tourette ist natürlich in erster Linie eine neurologische Erkrankung, die dazu führt, dass man halt einerseits motorische, aber auch vokale Ticks hat. Ich habe beides so ein bisschen... Also ich zucke viel mit dem Kopf und mit der Hand und Vokal, naja, man hört halt manchmal so laute, ich habe jetzt keine komplexen Ticks, also sage jetzt keine Schimpfwörter oder irgendwelche zusammenhängenden Sätze, aber würde schon sagen, dass man einfach so ein gewisses, also dieses Gefühl der Kontrolle stellt, ist so ein bisschen, glaube ich, über die Jahre ein, die ich schon Tourette habe. Und ich habe in der Zeit halt irgendwie auch, also nicht nur charakterlich damit umgehen gelernt, sondern halt eben auch so, was die Ticks angeht. Und ich glaube, dass jeder da so seine eigenen Taktiken hat, um irgendwie ja, damit besser umgehen zu können.
Was ist Ihre Taktik?
Naja, also einerseits der offene Umgang damit, dass ich also quasi in der Öffentlichkeit probiere, in der Öffentlichkeit aufzuklären und auch so für mich, ich sag mal, so das Level an Unverständnis zu minimieren für mich und andere Betroffene. Und andererseits, ich probiere mich möglichst wenig stressen zu lassen. Und das gelingt mir mal besser und mal schlechter.
Wenn Sie mehr Stress haben, wird es stärker.
Ja, genau.
Ich habe das jetzt schon gemerkt, als wir den Termin versucht haben zu finden. Da war es schon so, dass Ihre Mitarbeiterin in Ihrem Landtagsbüro gesagt hat, naja, also da müssen wir jetzt schauen, sehr strikten Terminplan, den Sie haben. War das von vornherein die Voraussetzung, dass Sie in die Politik gegangen sind, beziehungsweise so in der Öffentlichkeit stehen, dass Sie das zumindest in so eine Art Terminkorsett gebracht haben?
Naja, also ich finde, dass es einfach ziemlich wichtig ist, dass irgendwie eine Struktur vorhanden ist. Es kann einerseits natürlich an meinem Tourette liegen, andererseits auch daran, dass ich, glaube ich, eine gewisse Form von Verbindlichkeit einfach schätze. So. Und dazu gehört halt eben irgendwie zu einer ordentlichen Struktur und einem Tagesablauf, der einen irgendwie... Ja, vernünftig arbeiten, das gehört halt eben in ordentliche Terminplanung. Und mir war das jetzt heute mit der halben Stunde, die das länger gedauert hat, auch schon wieder. Aber naja.
Wo waren Sie denn vorher?
Wie
ist denn so ein normaler Terminplan?
Also ich hatte heute Morgen einen Termin. Da waren die hessischen Bauernverbände waren zusammen mit der Landwirtschaftsministerin auf einem Ja, auf einem Bauernhof bei mir zu Hause vor Ort in Rostorf, da ging es um die Gemeinschaftsinitiative Blühstreifen. Und ja, da haben wir mal so einen schönen Blühstreifen ins Auge genommen. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich sag mal, die Landwirte vor Ort sich dieses Themas Artenvielfalt, Biodiversität eben annehmen. Und ja, dann steht man halt mal vor so einem Blühstreifen und schaut den an. Und heute Morgen war es dann gutes Wetter, hat gehalten. Als wir, 10 Minuten, nachdem wir fertig waren, hat es unglaublich angefangen zu regnen. Insofern hat das nochmal ganz gut gepasst.
Sie sind seit einem halben Jahr Landtagsabgeordneter, ja. Seit 1. Januar. Ja. Was sind so die Sachen, die Sie jetzt machen? Sie sind 29, Sie sind direkt gewählt, haben einen Wahlkreis in Darmstadt. Was sind die Themen, die Sie jetzt so beschäftigen?
Naja, also ich bin jetzt Mitglied im Ausschuss für Digitales und Datenschutz und im Unterausschuss Finanzcontrolling. Ich sag mal, der Unterausschuss Finanzcontrolling ist, ich sag mal, in den meisten Fällen nicht so öffentlichkeitswirksam. Da hat man viel mit dem Rechnungshof zu tun und mit Quartalsberichten der Landesregierung, Steuerschätzungen über Mittelabfluss der Ministerien und Ausgaben. Das ist ein großes Zahlenwirrwarr, aber ich sag mal, im Digitalen, da ist die Außenwirksamkeit schon deutlich größer und da sind die Fragestellungen, glaube ich, auch für die Menschen deutlich spannender, gerade weil Digitalisierung einfach in Hessen ein Riesenthema ist. Wir sind ein Wirtschaftsstandort, der sehr vielfältig ist und ich glaube, dass das Thema Digitalisierung hier in Hessen auch eine große Zukunft hat und eben die Zukunft vieler Menschen mitprägen wird. Und dafür müssen wir halt die Voraussetzungen schaffen. So, ich glaube, dass die Landesregierung da an manchen Stellen nochmal ein bisschen kompetente Beratung nötig hat und ich gebe mir Mühe, da konstruktiv kritisch im Ausschuss dafür zu sorgen, dass das auch so ist.
Wie ist denn das jetzt eigentlich gekommen? Ich habe Sie das erste Mal gesehen, da waren Sie bei YouTube, bei einem Format, das heißt Frag ein Klischee. Mhm. Da haben Sie eigentlich unmögliche Fragen beantwortet über Ihre Krankheit und auch über andere Sachen und sind darüber so ein bisschen zum Internetphänomen geworden. Als ich dann gesehen habe, dass Sie direkt kandidieren in einem Wahlkreis, der eigentlich vorher von der CDU-Politikerin gewonnen wurde, erklären Sie mir doch vielleicht, wie sind Sie eigentlich zur Landespolitik gekommen? Also wie kam das, dass Sie dann Landtagsabgeordneter wurden?
Manchmal ist das so. Ne? Also das mit der Politik ist ja quasi nichts Neues für mich. Also ich bin ja 2007 in die SPD eingetreten und dann habe ich auch recht bald, ich glaube 2011, dann das erste Mal vor Ort in Rostorf für die Gemeindevertretung kandidiert, also kommunalpolitisch schon jetzt echt seit 8 Jahren aktiv, dann 2016 für den Kreistag kandidiert und diese YouTube-Sachen, das lief immer so ein bisschen nebenbei so, aber ich habe also Hobby-Politik jetzt quasi schon länger als Hobby-YouTube. So, und dann hat sich irgendwann ergeben, also ich habe dann nach dem Studium hier in Frankfurt im Wirtschaftsministerium in Thüringen gearbeitet.
Irgendwie Sie fast, haben hier Ökonomie studiert.
Ja, genau. Ich habe VWN an der Goethe-Uni gemacht, war auch eine schöne Zeit hier, mag Frankfurt auch sehr gerne. Ja, aber dann war irgendwie klar, wenn ich für den Landtag kandidieren will und nach den 3 Jahren dann im Erfurter Ministerium, wenn ich für den Landtag kandidieren will, dann muss ich das zu Hause machen. So, ne? Und neben den südlichen Darmstädter Stadtteilen gehört ja auch noch Rostorf dazu, wo ich herkomme, wo Ramstadt, Mühltal, Modautal und so. Das ist schon, deswegen der Wahlkreis auch sehr interessant, weil heterogen ist. Wir haben einerseits Stadtgebiete, wir haben auch Landkreis und es ist, ich sag mal, von Vorderem Odenwald bis grünem Hipster-Stadtteil quasi alles dabei. Mhm. Ja.
Sie haben sich also schon vorher engagiert, die Leute wussten auch von Ihrer Krankheit.
Ja.
War das eigentlich am Anfang ein Thema, ob man jemanden aufstellen kann für den Landtag, der so eine Krankheit hat, wie Sie die haben?
Naja, ich sag mal, also für die Menschen jetzt vor Ort war das irgendwie politisch jetzt, also direkt bei mir in Rostorf oder im Landkreis jetzt erstmal weniger Neues, weil die mich natürlich jetzt aus der Kommunalpolitik schon als ich immer kompetenten, offenen, netten, freundlichen, wie auch immer, Ansprechpartner in Fragen aller Art kennen. So, aber ich meine, auf dieser größeren Ebene, hauptamtliche Politik war es natürlich, also haben sich das einige Leute in der Partei gefragt, wie es nur so oft ist, fragt das ja einen keiner selber. Ne? Also die wenigsten Leute sprechen
einen. Das hat sie keiner angesprochen, nee, sondern genau. Es war so ein bisschen so,
es ist
dann,
also geht es eigentlich? Ja, ich würde schon sagen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich da gefragt hat, ob man das machen kann. Aber es gab auch genauso viele Leute, die gesagt haben, ja, am Ende, wir machen das genauso. Ich meine, wir hatten ein sehr offenes, transparentes Verfahren. Wir hatten 3 Bewerber auf diesen Wahlkreis und haben uns intern in allen Ortsvereinen vorgestellt und hatten eine Delegiertenkonferenz, auf der wurde relativ deutlich, sogar deutlicher, als ich dachte. Damals mit, ich glaube, 42 zu 20 oder sowas, das zu meinen Gunsten entschieden,
ziemlich
deutlich. Genau, und also auch, wie gesagt, ich habe echt gesagt, das wird nicht, und insofern mag ich jetzt mal nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle, die den anderen gewählt haben, das deswegen gemacht haben, aber natürlich gibt es immer auch in der Sozialdemokratie strukturkonservative Elemente. Und ja, ich bin aber schon immer...
Das sind immer alten Parteien.
Ja, das ist ja auch legitim. Also das muss ja nicht, das heißt jetzt ja nicht, dass die Leute alle unbelehrbar sind. Also vielleicht hat mein Erfolg ja auch bei den Verbleibenden, die das vorher so nicht für möglich gehalten haben, dazu geführt, dass es einen Lernprozess gibt. Und ich glaube, dass das ja auch das Wesentliche ist, was von meiner Kandidatur und meinem Sieg dann übrig bleiben muss, dass wir alle als Partei für uns daraus was mitnehmen. Und das ist, glaube ich, dass man sich manchmal auch was trauen muss und dass es auch vielleicht manchmal unkonventioneller sein darf als bisher, wenn man halt Wahlen gewinnen will.
Sie haben ja gesagt, dass es Ihre Aufgabe im Wahlkampf in erster Linie war, die Leute davon überzeugen, dass es kein Problem ist, dass ein Landtagsabgeordneter das Tourette-Syndrom hat. Wie haben Sie das denn gemacht?
Ich habe zum Beispiel wenig über Tourette gesprochen.
Haben die Leute denn danach gefragt?
Ja, schon, aber ich habe es jetzt von mir selbst jetzt aus nie aktiv wirklich groß thematisiert, sondern ich habe im Wesentlichen über meine inhaltlichen Themen gesprochen. So, wir haben viel über Bildungspolitik gesprochen, über Wohnen, über Mobilität. Ich persönlich natürlich auch noch über Digitalisierung. Und die Leute haben ja, glaube ich, insbesondere auch in dem Bereich Digitalisierung einfach eine Kernkompetenz zugesprochen und mich einfach besonders auf dem Feld als sehr glaubwürdig wahrgenommen. Einfach durch meine Arbeit, die ich vorher in Thüringen im Wirtschaftsministerium gemacht habe in dem Bereich, durch meine, ich sag mal, ganz solides Studium und so. Das sind halt, glaube ich, Sachen, dass die Leute wahrgenommen haben, dass da jemand auch noch über diese reine Politikblase hinaus irgendwie auf verschiedenen Ebenen Dinge getan hat und Erfahrungen mitbringt, obwohl er so jung ist und das vielleicht die Menschen in Summe überzeugt hat.
Aber das heißt, Sie sagen nicht, ich habe diese Krankheit, sondern es ist einfach so, dass Sie Sie sind und dann geht damit quasi einher, dass Sie zwischendurch eben so einen Tick haben.
Ja, so kann man das wahrscheinlich ganz gut kurz zusammenfassen.
Aber das heißt, Sie thematisieren es auch im Wahlkampf nicht, weil das ist ja die Zeit, ich kenne das nur, ich habe andere Politiker begleitet, die sind ja ständig, die müssen immer ran an den Mann, Zettel, guten
Tag. Ja, das mache ich aber auch. Also
Sie reden nicht darüber, dass Sie das, sondern Sie machen einfach.
Naja, ich meine, wenn jetzt jemand offensichtlich also nicht ganz klarkommt damit, dann thematisiere ich das auch, aber ich bin jetzt nicht rumgerannt, habe überall Zettel verteilt, mein Wahlslogan war jetzt nicht ein Tick anders oder so, ne? Also, das wäre natürlich auch witzig gewesen, aber ich meine, das ist natürlich nicht das, was ich wollte. Ja. So, sondern mir geht es ja schon auch darum, dass ich nicht der mit Tourette in der Politik bin, sondern ich halt eben auch als inhaltlicher Fachpolitiker in meinen Themen wahrgenommen werde. Und deswegen kann man, glaube ich, auch nicht ausschließlich nur über Tourette reden, sondern muss halt eben auch über Inhalte und Ideen reden, wie Politik gemacht werden soll.
Machen wir gleich.
Ja, das war jetzt auch gar kein Vorwurf an Sie.
Wir reden gleich über die Zukunft der Sozialdemokratie.
Das ist natürlich auch noch ein weiteres.
Aber vorher vielleicht noch, ich wollte ja am Anfang über Kontrolle reden. Ich habe selber, dachte eigentlich, mir sind so viele Sachen vorher eingefallen, habe aber selber so ein bisschen die Kontrolle über das Gespräch verloren, weil ich mich habe irritieren lassen davon, wie Sie das, was Sie machen. Haben Sie das, merken Sie das eigentlich, dass
das
ich
ist
da...
Das ist jetzt ja im Wesentlichen Ihr Problem.
Genau, aber merken Sie das, dass quasi Ihr Gegenüber da ein Problem mit hat? So wie ich jetzt am Anfang, dass ich irgendwie nicht so richtig damit klargekommen bin, dass Sie mal nach da gucken, das machen?
Ja, vielleicht habe ich jetzt ja dadurch einen Vorteil in unserem Gespräch, wer weiß das schon, ne? Vielleicht sind Sie nicht so konzentriert.
Aber haben Sie es gemerkt?
Naja, ich meine, Sie kennen mich ja noch nicht, das ist neu für Sie. Wäre verwunderlich, wenn es nicht so wäre, oder? Also, es gibt natürlich Leute, die können damit besser umgehen, Leute, die können damit schlechter umgehen, aber ich glaube, man kann jetzt auch von niemandem erwarten, dass man auf Anhieb mit allem umgehen kann. Also ich meine, das ist jetzt, Sie drehen mir jetzt ja keinen Strick draus und finden mich irgendwie deswegen komisch oder das Interview schlecht.
Was passiert denn bei Ihnen? Also Sie haben jetzt, nur um das mal zu verstehen, Sie haben jetzt die Bewegung gemacht, waren das jetzt zum Beispiel, also Sie haben das relativ häufig gemacht, ist das so normal, ist das manchmal mehr, manchmal weniger?
Ich bin jetzt ein bisschen gestresst angekommen, weil ich, wie gesagt, die erste S-Bahn nicht gekriegt habe und neu relativ, ich kenne das Format noch nicht, wir kennen uns noch nicht, also ich glaube schon, dass das schon eher dazu führt, dass ich jetzt gerade vielleicht nicht so entspannt bin, wie wenn ich jetzt hier mit meinen Kumpels sitzen würde, an dieser wunderschönen Trinkhalle, das darf man ja sagen.
Ja, gerne, das Wasserhäuschen.
Ein Wasserhäuschen.
Ja. und was passiert bei Ihnen? Also wie fühlen Sie das, dass Sie das machen? Oder ist das so unterbewusst, dass Sie das einfach machen?
Ja, unterbewusst ist es schon, aber ich glaube, so dieser Standardvergleich trifft es ganz gut mit dem Niesen, so dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwas passiert und man eine Handlung ausführt und man kann es ein bisschen unterdrücken, aber so ganz nicht vermeiden. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild.
Mhm. Ja. Obwohl Sie die Krankheit haben, trinken Sie jetzt trinken Sie mal ein Bier oder gehen auch feiern und sind ja ein normaler junger Mensch. Fällt Ihnen das schwerer? Wir hatten über den Terminkalender gesprochen, Kontrolle fallen zu lassen, einfach alles so laufen zu lassen?
Oh, naja, ich würde mich mal freuen, wenn das am Wochenende mal irgendwie wieder ginge, aber leider Gottes ist das auch mit dem Weggehen ein bisschen weniger geworden, einfach dadurch, dass viele Termine auch, ich sag mal, samstags morgens liegen oder sonntags morgens, also so, weiß ich nicht, diesen Sonntag zur Jugendfeuerwehr zum, oder samstags ist, weiß ich nicht, regelmäßig Sportvereine machen irgendwas oder das AWO-Sommerfest, das ist, also da gibt es ja mannigfaltige Dinge, die man so als Landtagsabgeordneter sich am Wochenende antun kann. Ich mache das gerne, aber das ist natürlich schon auch ein Stück weit ein Einschnitt ins Privatleben. Ich glaube, das ist unabhängig von der Lebensphase. Also ich meine, andere Leute würden jetzt vielleicht sagen, sie vermissen den Mittag mit ihren Kindern manchmal oder mit ihrer Frau. Und bei mir ist es halt vielleicht das ein oder andere Mal, dass ich weniger in die Disco gehe als meine Freunde.
Was mich interessiert ist, haben Sie irgendwann beschlossen, wie Sie mit der Krankheit umgehen?
Ich glaube, dass sowas ist.
Also gab es so einen Punkt,
ich glaube, dass das ein langer Prozess war. Ich glaube, so dieses, es war wie mit dieser Landtagskandidatur. Ich glaube jetzt nicht, dass es so einen Moment so Dinge gibt, dass man morgens aufsteht und hatte irgendwie so ein brennendes Dornbusch-Erlebnis und dann sagt so, ab jetzt will ich die Welt verändern und bin offen mit meinem Tourette und werde Politiker. Ich glaube, dass das halt einfach über viele Jahre so eine Charakterentwicklung ist, die man jetzt ex post natürlich irgendwie so beschreiben könnte, aber das...
Wie würden Sie den denn beschreiben?
Ja, naja, dass man halt mit jedem Schritt, den man in irgendeine Richtung geht, irgendwie, also es ist ja so ein bisschen ein positiver Kreislauf einfach, also wie es irgendwie einen Teufelskreis gibt, aus dem man nach unten nicht rauskommt, kann man natürlich auch sich von Erfolg zu Erfolg hangeln und sich daraus irgendwie eine gewisse Selbstbestätigung und Selbstvertrauen aufbauen, was einem irgendwie die Kraft gibt, so damit umzugehen, wie ich das tue. So würde ich das beschreiben. Mhm.
Wir haben eine Tradition, das sind die kurzen, also weil wir hier im Wasserhäuschen trinken und sitzen, machen wir eine Runde kurze.
Alles außer Jäger, bitte.
Entweder oder Fragen.
Ja, so.
Sie antworten einfach schnell, was Ihnen einfällt. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Herbert Wehner oder Peter Struck?
Herbert Wehner.
Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil?
Lars Klingbeil.
Vegan oder glutenfrei?
Vegan.
Golf oder Yoga?
Golf.
Putzhilfe oder selber putzen?
Putzhilfe.
Haben Sie eine?
Ja, ist angemeldet.
Okay. Auf Papier oder digital?
Digital.
Snoosen oder sofort aufstehen?
Snoosen.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Freizeit.
Sneaker oder High Heels?
Sneaker.
Threema oder WhatsApp?
Threema.
Netflix oder Amazon?
Netflix.
Instagram oder Facebook?
Insta.
Roman oder Sachbuch?
Sachbuch.
Süß oder salzig?
Salzig.
Lange wach oder früh auf?
Lange wach.
Sie waren ja jetzt so mega schnell. Wie ist denn das? Sind Sie vegan? Könnten Sie sich vorstellen, vegan zu werden?
Ich habe viele vegane Menschen im Bekanntenkreis und habe festgestellt, dass wenn man es nicht weiß, durchaus... ich bin sowieso jetzt... Also zum Beispiel beim Fleisch, ich esse eigentlich nur noch... Wenn meine Oma irgendwie mal Fleisch macht und dann will man die arme Oma ja auch nicht vom Kopf stoßen, sondern isst das noch. Aber dass ich jetzt irgendwie Fleisch im Supermarkt kaufe oder beim Metzger, habe ich sowieso schon lange nicht. Ich könnte auf Käse halt nicht verzichten. So. Aber gerade in so Gerichten, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie eine Spinatlasagne macht, so, also ich habe irgendwie eine Kokoscuisine oder eine Hafercuisine rauszuschmecken da in der Bechamelsoße ist, glaube, das kriegt man, wenn man es auch nicht macht, fällt das nicht wirklich auf. Ne? Also das ist, ich finde, da geht schon einfach viel oder keine Ahnung, ich esse zum Beispiel super gern asiatisch und ich sag mal, gerade irgendwie in der Thai-Küche oder wenn ich irgendwie, ich sag mal, Sushi ohne Fisch, so, da gibt's ja mannigfaltige Möglichkeiten, dass man einfach Sachen isst, die ja ein bisschen nachhaltiger sind als Fleisch.
Echt wahr, dass Sie bei Ihrer Oma wohnen?
Ich suche jetzt gerade eine Wohnung, sieht auch ganz gut aus. Habe ich jetzt aber recht lange und habe ich davor auch lange, ja.
Wie ist es so, das zusammen? Also Sie waren 3 Jahre lang in Erfurt.
Ja, gut, da war ich dann nur am Wochenende.
Waren am Wochenende mal hier. Ja. Wie ist es so, mit der Oma zusammen zu wohnen? Haben Sie ein gutes Verhältnis?
Ja, wir haben ein ganz gutes Verhältnis. Ich glaube, wir haben natürlich einen Altersabstand, der natürlich nicht zu vernachlässigen ist. So, aber meine Oma ist natürlich, darf man auch nicht unterschätzen. Ich meine, ich bin zu ihr gekommen, nachdem meine Mutter gestorben ist, da war ich 6. Also ich glaube, meine Oma ist natürlich vielleicht auch in manchen Sachen ein bisschen, wie soll ich sagen, moderner als andere Omas, weil sie natürlich einfach auch, also über die Jahre noch Dinge mitbekommen hat, die sie ein bisschen näher am Leben von jungen Leuten hält. Was jetzt nicht heißt, dass sie selber irgendwie nur auf Netflix ist und mir auf Insta irgendwelche Links
ist sie
schickt.
Aber?
Nee, ist sie nicht. Also sie hat das Einzige, was sie, der letzte Schritt der Digitalisierung war der Austausch eines VHS-Rekorders zugunsten eines Festplattenrekorders. Das ist ein Schritt.
Weiter als meine Oma.
Ja, aber ich würde nicht sagen, dass sie jetzt so digital ist, aber ich glaube, sie kriegt einfach schon einfach viele Dinge mit und findet viele Sachen einfach halt dann irgendwie auch, weiß ich nicht, normaler, als es vielleicht andere Großmütter in dem Alter tun. Aber ja, die Wohnungssituation ist so, wie sie ist, wenn man nicht persönlich ein bisschen Glück hat. Und das habe ich jetzt wahrscheinlich dann.
Bleiben Sie im Wahlkreis oder ziehen Sie nach Wiesbaden?
Ich bleib im Wahlkreis.
Gut, das ist ja auch nicht so weit weg.
Ja, ich könnte jetzt auch anfangen, über Wiesbaden zu lästern, aber.
Das, ja, wollen Sie?
Nein, Wiesbaden ist halt anders als andere hessische Großstädte. Das ja, ist so, aber trotzdem ist Wiesbaden schön.
Ja.
Aber ich bin noch froh, wenn ich abends wieder zu Hause bin.
Was ist denn das, wenn Sie jetzt gerade auf Wohnungssuche sind, dann geht es Ihnen ja eigentlich wie den meisten Leuten hier in der Region.
Ja.
Was haben Sie so für Erfahrungen gemacht?
Naja, also ich habe erstmal das Problem gehabt, dass ich war bei einer Wohnungsbesichtigung, es war kurz nach der Wahl, da habe ich ja fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Also einerseits wissen die Leute ja um die persönliche Einkommenssituation, da das hessische Abgeordnetengesetz recht transparent meine Bezüge regelt. Und zum anderen ist es ja ganz interessant, wenn dann quasi die Leute, die für mehr sozialen Wohnungsbau sind und für mehr Wohnungen für kleine und mittlere Einkommen in der Besichtigungsschlange die zur eigenen Konkurrenz werden. Aber wenn da war die Wahl zum Glück ja schon rum. Ne? Nee, ich habe am Ende jetzt hier über einen Bekannten, die Eltern hatten was, wo im eigenen Haus was frei wird, so wo man jetzt, also das sind doch die Dinge, wie es aktuell leider läuft und nur so geht's, wenn man irgendwie mal Glück hat und irgendjemand kennt, der gerade was frei hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich im Rhein-Main-Gebiet, also was wir gerade erleben, sind ja einfach massive Wachstumsschmerzen so. Und die Frage ist halt, kriegen wir die Kinder quasi groß, ohne dass sie an den Wachstumsschmerzen irgendwie zerbrechen. Und,
welche Kinder meinen Sie jetzt?
Ja, naja, ich meine so mit die Kinder, so unsere wachsenden Städte und Gemeinden hier in der Region. Ne? Also wir haben einfach so viel Zuzug, dass dem Problem Herr zu werden sicher schwierig ist. Aber ich glaube, man kann da schon noch ein bisschen mehr machen, wenn ich mir anschaue, dass es doch immer noch relativ auch Leerstand gibt, dass wir auch in vielen Stadtteilen es immer noch zulassen, dass die Mieten steigen, weil wir die Mietpreisbremse nicht auf alle Stadtteile ausweiten und einfach an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, wir schon darüber nachdenken müssen, auch wie wir die Kommunen besser finanziell ausstatten, um selber wieder Wohnungen zu bauen, weil wir in der ganzen Miserie auch nur sind, weil man irgendwie die letzten 20 Jahre gepennt hat. Das ist leider so.
Wie haben Sie das eigentlich gemacht? Ich hatte ja schon vorhin gesprochen über dieses YouTube-Format. Wie haben Sie das eigentlich gemacht, dass Sie, oder wann fing das an, dass Sie so schlagfertig wurden? Ich habe dieses YouTube-Format in Erinnerung, wo Sie zum Beispiel gefragt wurden, irgendwie, ob man mit Tourette Sex haben kann. Und da ziemlich locker das wegmoderieren, so wie auch später bei Tourette die Kette, was Sie bis vor 2 Jahren gemacht haben, diesen YouTube-Kanal für Funk. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie besonders schlagfertig sind?
Naja, also ich glaube, ich war schon immer jemand, der sehr, sehr assoziativ unterwegs war. Ich glaube, das kann vielleicht auch andererseits was mit dem Tourette zu tun haben. Andererseits hatte ich, glaube ich, schon immer einfach auch so eine Rolle innerhalb der Klasse oder so, dass ich jemand bin, der immer mal einen markigen Spruch hatte. Und das macht mich auch aus. Ich habe auch eigentlich nicht so Lust, mich da an der Stelle arg zurückzunehmen. Ich meine, muss natürlich gucken, dass es über der Gürtellinie bleibt, aber ich glaube, meine letzten Reden im Landtag hatten, glaube ich, auch schon den ein oder anderen Punchline, könnte man sagen, dabei. Und das hat, glaube ich, auch zur Erheiterung des Parlaments beigetragen und lockert vielleicht in Wiesbaden an der einen oder anderen Stelle den Betrieb manchmal ein bisschen auf.
Vielleicht reden wir mal, Sie als YouTuber, vielleicht reden wir mal über Rezo. Mhm. Haben Sie eine Meinung dazu? Dieses Video, was jetzt
irgendwie... Ich habe es nicht ganz gesehen, es war ein bisschen lang.
Wer hat das denn schon ganz gesehen?
Das ist ja auch interessant, weil tatsächlich ist es für YouTube eigentlich deutlich zu lang. Weil die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Menschen auf YouTube ja eigentlich, also 60 Minuten, das macht ja niemand. Also ich sag mal, so ein guter Clip hat 2 bis 5 Minuten oder sowas. Das ist ja Rezos gutes Recht, das zu machen. Also vieles davon, was er in Teilen über die Union sagt, ist natürlich einfach hart formuliert, aber vieles stimmt ja auch.
Er sagt es auch über die SPD. Also es ist ja auch so, dass der Schlag nicht ganz nur an der zur Union geht.
Ja, gut, aber der Titel ist natürlich da schon recht eingängig. Also ich meine, die SPD darf sich natürlich auch an der Stelle über die letzten Jahre oder Jahrzehnte ist es jetzt ja mittlerweile, sind wir auch an vielen Regierungen mit der CDU beteiligt. Insofern geht ja die Kritik nie spurlos an uns vorbei. Ich glaube, dass man an der einen oder anderen Stelle halt klar trennen muss, was hat die Union innerhalb von einer großen Koalition blockiert und was die SPD. Und wenn ich jetzt da mal so auch auf aktuell schaue, also wir sind jetzt nicht die CO2-Steuer oder eine Grundrente blockieren, und wir sind auch nicht die gewesen, die jemals beim Atomausstieg irgendwie auch nur einen Millimeter irgendwie Rückzieher gemacht haben, sondern es war immer, Atomausstieg war zum Beispiel immer ein sozialdemokratisches Projekt und wurde rückabgewickelt von der CDU. Und weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man da einfach ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man innerhalb von großen Koalitionen nicht alles immer vollständig beiden zurechnet. Aber ich hab ja auch letztes Jahr an der einen oder anderen Stelle irgendwie die GroKo kritisiert und habe jetzt beim Mitgliedervotum, ist ja kein Geheimnis, auch nicht dafür gestimmt. Trotzdem hatten wir, glaube ich, einen fairen innerparteilichen Prozess, um da zu einer Meinung zu kommen. Und da bin ich Demokrat genug, auch innerhalb der eigenen Partei, dass ich da eine Mehrheitsmeinung akzeptiere. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht von so einem Rant-Video von einem YouTuber erwarten, dass das immer in 100% der Fälle alles stimmt. Und dass Annegret Kramp-Karrenbauer und dann jetzt irgendwie sowas wie Regeln für Wahlkampf im Internet fordert, finde ich auch allerdings sehr bizarr. Also ich meine, man kann damit auch anders umgehen. Ich glaube, dass sich auch im Umgang mit sowas zeigt, inwieweit man irgendwie sowas wie YouTube verstanden hat.
Was dachten Sie denn, als die CDU zunächst sagte, wir antworten mit einem Video von Philipp Amthor darauf?
Das wäre wahrscheinlich der klügere Weg gewesen.
Wäre das der klügere Weg gewesen?
Ja, wahrscheinlich. Also
hätte man sich einfach vorbeiziehen lassen können?
Also weiß ich nicht, bin ich im CDU-Parteivorstand, hätte wahrscheinlich auch zur CDU gepasst. Wahrscheinlich wäre das der klügste, der CDU-mäßigste Weg gewesen. Aber also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was das Klügste ist, aber ich glaube, ich hätte Philipp Amthor antworten lassen. Also der ist ja, Philipp Amthor ist ja quasi durch, also ist ja schon auch, ich sag mal, ein Phänomen, ne? Also in seinem ganzen Wesen.
Sie meinen seine Form der Street Credibility?
Ja, die Frage ist, ob das Street Credibility ist. Es kommt immer noch an, vielleicht der Street, ne? Also ich meine, das ist jetzt vielleicht weniger auf der Kaiser Street, sondern mehr auf der... naja, weiß ich jetzt nicht. Auf dem Weg nach Rügen halt. Aber man kann, also er ist ja durchaus jemand, der eine Affinität zu sozialen Medien hat, der zumindest vermeintlich eine junge CDU verkörpert. Also man hätte vielleicht Diana Kinnert antworten lassen sollen. Das wäre vielleicht klug gewesen. Aber
mit dieser umgedrehten Cappy auf.
Ja. Ich meine, die ist jung, Migrationshintergrund, homosexuell, aus Wuppertal. Ne? Also ich meine, das wäre eine Antwort gewesen.
Hatten Sie eigentlich zuletzt im Europawahlkampf, da ist ja auch der Wahlkampf der SPD, man hat viel in Social Media investiert, man hat da teilweise auch viel mit Emojis gearbeitet und das Ganze versucht, viel jugendlicher zu machen. Mhm. War das Anbiederung?
Na, ich glaube, das ist halt, wie Social Media heute funktionieren. Ne? Also ich
auch als Partei?
Ich würde es so vielleicht nicht ganz so machen. Also ich bin aber auch kein großer Freund von Emojis. Ich finde, Emojis sind durchaus neigen immer, wirken immer verniedlichend, sind eine Debatte immer manchmal ein bisschen zu sehr. Ich finde das irgendwie okay, aber es kann natürlich dann ein bisschen zu jugendlich wirken, obwohl es kann quasi hinter die Seriosität der Inhalte zurückfallen. Und das darf eigentlich, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, man kann mit sowas antworten, wenn man irgendwie einen Post macht, dass man irgendwie gerade echt nice am Wasserhäuschen shoppen trinkt. Aber vielleicht ist es für die Kommunikation in Sachen CO2-Steuer nicht ganz förderlich. Aber ich, wie gesagt, ich bin Abgeordneter und nicht Social-Media-Chefin wie die Brandhaus.
Was würden Sie denn Ihrer Partei dann mitgeben, wenn Sie das selber mehr bestimmen könnten? Also wo meinen Sie, hapert es bei den Inhalten oder ist das eine Frage, wie der Wahlkampf gestaltet wurde, jetzt zum Beispiel zur Europawahl?
Ach, ich glaube, es ist ein deutlich komplexeres Problem. Also ja, es gibt auf verschiedenen Ebenen verschiedene Probleme. Also ich meine, dass wir verlieren ja auch 2 Millionen. Also ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen an die. Also die größten Sorgen bereiten mir einfach, dass irgendwie, weiß nicht, knapp 2 Millionen Leute oder so irgendwie an die Nichtwähler gehen. Also es sind ja Leute, die gehen dann nicht mehr zur Wahl. Also was wollen die denn eigentlich? Die wollen ja SPD wählen. Es ist ja nicht so, dass sie dann nicht zur Wahl gehen und sagen, oh Mist, das habe ich heute verpennt. Ich hätte ja sonst die SPD gewählt. Oder oh Mist, ich wollte heute eigentlich zur Wahl gehen und die Grünen wählen, habe es dann doch nicht gemacht, obwohl ich jetzt mal SPD gewählt habe. Sondern das sind meiner Meinung nach zum Großteil Leute, die bewusst zu Hause bleiben, weil sie denken, boah, ich würde gerne SPD wählen. Ich habe immer die SPD gewählt, aber irgendwie gar kann ich es nicht. Und ehrlicherweise glaube ich, also wenn man die 2 Millionen zurückholt, dann ist es eigentlich, also dann macht mir der Rest, der zu anderen Parteien abwandert, ich sag mal, zumindest weniger Sorgen. Und man sieht ja auch an meinem Wahlergebnis massiv, dass man auch...
Sie lagen deutlich vor dem Zweitstimmenergebnis.
Naja, es waren knapp 10%, ja. Und das lag jetzt auch nicht nur daran, dass irgendwie viele Leute bei den Grünen gesagt haben, dass sie mich wählen kann oder bei, weiß ich nicht, bei den Liberalen, bei der CDU und bei sonst irgendwie, beim Linken. Es gab, es soll ja sogar Leute geben, die Zweitstimme AfD gewählt haben.
Bei Erststimme
Kaffenberger. Ich meine, das ist durchaus ja ein Wunsch nach Veränderung in der deutschen Politik da, von was auch immer jetzt gespeist wird. Aber ich glaube, wir müssen einfach wieder bei unseren, also erstmal unsere eigenen Leute an die Urne holen. So. Das ist das A und O. Und da schiele ich jetzt auch nicht auf irgendwelche anderen Wählergruppen, wo ich mich anbiete, sondern ich glaube, erstmal müssen wir unsere eigenen Leute an die Urne bringen. Zum einen und zum anderen brauchen wir halt irgendwie.
Wie bringt man die an die Urne?
Nee, indem man ihnen eine glaubhafte Geschichte erzählt, was Sozialdemokratie will. Und die muss man jetzt ja. Also ich glaube, es geht. Die Inhalte sind eine Sache, aber ich glaube, wir brauchen halt auch Leute, die diese Inhalte verkörpern. Und wenn die Leute irgendwie das Gefühl haben, dass der Apparat über viel zu lange Phasen sehr, sehr wenig agil ist und irgendwie wenig nach oben fördert, so, wo wir sagen, das sind echte, das gibt sozialdemokratische Geschichten, die noch irgendwie auch, also die irgendwie authentisch und glaubwürdig sind, und das ist halt, dann ist es ein Problem, weil Glaubwürdigkeit ist, glaube ich, ein hohes Gut in der Politik, also wahrscheinlich das Wichtigste. So, weil was zählen die besten Inhalte, wenn die Leute einem es nicht abkaufen?
Echt wahr, dass Sie aufgrund dieses kitschigen SPD-Spots 1998, wo Gerhard Schröder am Strand entlangläuft, Gänsehaut bekommen haben und sich überlegt haben, dass Sie zur SPD wollen?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also das war jetzt nicht der Moment. Ich habe den Spot einfach nur noch gerne in Erinnerung und der ist wirklich schön.
Als Kanzlerkandidat wird man immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich Politik? Für mich ist Politik viel mehr als ein Job. Der eigentliche Antrieb sind die persönlichen Visionen. Sie sollen sich auf morgen freuen können.
Also wenn ich den heute sehe, so ein bisschen...
Ja, man sieht die Schrift von Gerd Schröder, die dann so auftaucht. Oh, ist dann Visionen.
Schön. Das ist doch ein schöner Spot.
Sieht aus wie eine Jever-Werbung, ehrlich gesagt.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Wie das Land, so der Schröder. Ja. Niedersächsisch Harp.
Ja. Müsste sich die SPD mehr so anfühlen?
Naja, bei Stefan Weil scheint es ja zu funktionieren. Nein, ich muss jetzt... Ja, ich meine, Willy Brandt hat ja schon gesagt, ne? Und jede Zeit braucht ihre Antworten. Ich glaube sicherlich nicht, dass... Gerhard Schröder jetzt die richtige Antwort wäre für die Sozialdemokratie. Aber ich glaube, der Punkt ist einfach nur, dass wir brauchen halt jemanden, eine Person, die klar weiß, wohin es gehen soll und die irgendeine Vision malt. Also an den Punkt müssen wir halt jetzt kommen, dass wir glaubwürdig eine Vision malen, die SPD sich die Zukunft in digitalen Zeitalter
vorstellt. Das ist schon ganz oft gesagt worden, trotzdem klappt es nicht. Also wenn alle wissen, wohin es gehen muss, aber den Weg noch nicht kennen, wieso findet man den einfach nicht? Und ganz kurz, wollen wir eigentlich noch einen Äppler trinken?
Ach ja, einen können wir.
Ja, wollen wir uns kurz einen holen gehen?
Mhm. Machen wir einen Cut oder muss ich aufpassen, was ich sage, wenn
Passen
wir das
Passen Sie auf, was wir sagen, ja. Nee, aber wie ist das denn? Also,
mein linker Schuh ist nicht.
Oh ja, dann.
Ja, die SPD ist jetzt auch keine Einzelperson, sondern es ist ein Kollektiv. Und ich glaube, da gibt es halt verschiedene Interessen, wie überall in der Politik. Und da gibt es verschiedene. Es ist natürlich, hat natürlich auch immer was damit zu tun, inwieweit Leute ihre Kompetenzbereiche abgeben wollen und inwieweit man Erneuerungen auch zulässt. So, ne? Mhm. Und ich sag mal, manchmal ist es ein bisschen wie mit der Digitalisierung. Ich meine, wird es halt irgendwann disruptiv und da muss man halt schauen. Ne? Mhm. Also Stromberg hat immer ja gesagt, ne, wenn nicht mit der Zeit geht, dann muss mit der Zeit gehen. Ne? So, das sollte man sich immer halt vor Augen halten. Ne?
Dauert jetzt hier irgendwie noch, ne?
Ja, so ist das im Leben, ne?
Ja.
So ein Stromberg-Zitat, ne? Das geht immer.
Ja, das kann man immer machen. Ich habe leider nie Stromberg so richtig geschaut.
Ja.
Wie hat sich Ihr Leben eigentlich verändert? Sie waren ja vorher Referent. Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie jetzt so richtiger Politiker sind? Also ich meine, Abo Sommerfest haben Sie ja wahrscheinlich als Hobbypolitiker auch schon gemacht.
Naja, im Wesentlichen habe ich erstmal mehr Zeit für Politik. Also ich habe halt nichts mehr anderes zu tun und das macht einen, glaube ich, unglaublich frei. Also auch in dem, wie man an die Sache rangeht. Also deswegen finde ich es auch, tatsächlich habe ich jetzt auch mehr Zeit für Kommunalpolitik. Also das geht, also als es vorher war, weil ich halt nicht da war. Deswegen finde ich es auch, also man kann Politik halt ganzheitlicher bearbeiten, über die verschiedenen Ebenen hinweg auch irgendwie Sachen vorantreiben und miteinander verzahnen. Und ich kann halt jetzt auch einfach Termine machen, die ich vorher vielleicht, also ich habe einfach mehr Zeit für das Ganze und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Wie ist denn so ein Tag bei Ihnen jetzt?
Jeder anders.
Was ist die Zeit, wo Sie morgens aufstehen?
Es kommt drauf an, ne? Also je nach Tag. Also normalerweise stehe ich so um 7 auf, 7, 7:30. So, aber ich gönne mir schon auch mal, wenn ich jetzt weiß, ich habe kein Wochenende und mein erster Termin ist erst um 11, dann schaffe ich das schon mal bis um 9. Aber gut, ich gehe auch selten irgendwie vor 12:30 ins Bett.
Aber das heißt in erster Linie, dass Sie einfach mehr Zeit haben und sonst hat sich nichts verändert? Also auch die,
nein, ich habe nicht mehr Zeit, ich habe weniger Zeit, aber ich habe mehr Zeit für Politik. Naja, ich habe halt jetzt keinen Büroalltag mehr. Also es ist nicht so, dass ich jeden Morgen um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr in mein Wahlkreisbüro gehe, um dann da irgendwie mich an meinen Schreibtisch zu setzen und meine E-Mails zu machen. Also, so, ich bin, glaube ich, schon viel, ich bin mehr unterwegs, also im Wahlkreis und aber auch zwischen Darmstadt und Wiesbaden. Und,
Sie fahren immer zurück, oder?
Ja. Gut, aber man kann ein bisschen was arbeiten. Also ich glaube, wenn ich nicht im Zug arbeiten würde, hätte ich auch, glaube ich, auch ein Problem. Also sei es jetzt irgendwie meistens eigentlich auf so einen längeren Strecken nach Wiesbaden, so am Tisch mit Laptop und selbst hier auf so eine Viertelstunde Regio nach Darmstadt oder S-Bahn eine halbe Stunde auch immer am Handy irgendwie. Sonst kann man, glaube ich, auch so einen vollen Terminkalender nicht machen, sonst braucht man halt die Bürozeiten einfach. Sag mal, mir fehlt manchmal sogar so ein bisschen so die Zeit, wo ich jetzt sage, also man kommt sogar in der Politik fast ein bisschen zu wenig zum konzeptionellen Arbeiten in Ruhe, mal irgendwie 3-4 Stunden am Schreibtisch ohne gestört zu werden. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen eigentlich, aber das, vielleicht schaffe ich das in der Sommerpause.
Das ist jetzt genau ein halbes Jahr, was Sie im Landtag sind, ne?
Ja.
Gibt es eine Sache, die Sie schon umsetzen konnten? Also wo Sie das Gefühl haben, dass es, da konnte ich was bewegen?
Dafür sind die Bretter zu dick, ne? Also ich glaube, ich habe an der einen oder anderen Stelle schon mal ein paar Flöcke eingerammt. Und hallo, zwei Sauerspritze bitte. Ich habe, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon echt so ein paar Flöcke eingerammt, ich sag mal, auf die man zurückkommen kann. Mhm. Also hat mir jetzt nichts verändert so bisher aktiv, weil wie gesagt, das ist ja, so ist Opposition, ne? Man kann, es ist natürlich alles ein bisschen nicht so direkt.
Genau, es geht auf den Zettel, dankeschön. Alles
klar, gerne.
Danke.
Aber,
Prost.
Achso, ja. Aber ich glaube, es sind so ein paar Dinge im Ausschuss jetzt irgendwie oder auch im Plenum, die protokollarisch natürlich festgehalten sind, wo man nochmal drauf zurückkommen kann zu gegebener Zeit.
Mhm.
Was genau verrate ich jetzt nicht, weil sonst wäre ja langweilig. Muss die Landesregierung dann zu gegebener Zeit erfahren.
Sie haben an einer Stelle gesagt, ich glaube, dass meine Charakterentwicklung mit ADHS, was Sie auch haben, und Tourette okay, ganz gut mit dem politischen Geschäft zusammenpasst.
Ja.
Was heißt denn das?
Naja, das politische Geschäft ist recht schnelllebig und man muss sich ganz oft auch mal kurzfristig in neue Themen, neue Sachverhalte einarbeiten und sich für neue Sachen interessieren. Also ich würde jetzt mal offen zugeben, dass ich mich für den Rechnungshofbericht des vorherigen Jahres, weil man hat ja immer den vom Vorjahr, also für den habe ich mich jetzt noch nicht so interessiert wie der jetzt. Ne? Also ich meine, im Unterausschuss Finanzkontrolle sind schon auch so ein paar Sachen dabei, wo ich jetzt einfach nochmal, ne, einfach, ne, man hat halt irgendwie, man ist mit einer Hülle und Fülle an Themen konfrontiert, die jetzt vorher irgendwie einem ein bisschen ferner lagen.
Und was hat das mit ADHS und Tourette zu tun? Das habe ich nämlich nicht verstanden, diesen Zusammenhang.
Naja, ADHS ist ja, dass man halt, ich sag mal, auch sich, also in Anführungszeichen, von irgendwelchen Sachen auch ablenken lässt oder schnell auch mal seinen Fokus auf Neues richtet, einem Sachen schnell langweilig findet. Also ich glaube, das kann schon auch dazu führen, dass man einfacher damit umgehen kann, dass man sich dauernd mit anderen Sachen auseinandersetzen muss. So, ich glaube, das so. Und bei dem Tourette ist es so ein bisschen, ich glaube, so dieses reizoffen sein und so und dieses schnell assoziative, ich glaube, das passt einfach ganz gut zu den schnell wechselnden Themen und dem schnell wechselnden Arbeitsumfeld. Ne?
Kriegen Sie denn dann, also auch wirklich aus Interesse und vielleicht interessiert es auch die Hörer, haben Sie einen Tipp, wie Sie denn trotzdem Ihre Sachen fertig kriegen, weil Sie ja sehr konsequent trotzdem Ihre politische Karriere und auch die anderen Sachen verfolgen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, also man die klassische To-Do-Liste und halt das verbindlich bleiben. Also ich probiere, also wirklich, manche Sachen dauern bei mir auch echt lange so. Also ich habe so ein, zwei Telefonate, die ich jetzt schon echt ein paar Wochen vor mir herschiebe so. Aber man muss dann halt einfach, man darf Sachen nicht, also das finde ich auch, ich mag das auch selber bei mir nicht. Also wenn ich was sage, dass ich was mache, dann muss es halt irgendwann passieren. Und dann, ich brauche halt einfach ein ordentliches Selbstmanagement mit To-Dos, die halt eben gemacht werden müssen.
Es klingt aber ziemlich einfach, Arsch hoch und fertig ist.
Naja, ich meine, also man darf halt, ja, man darf Sachen nicht vergessen, so, ne? Man darf Sachen nicht, man darf nicht irgendwie gedankenlos Dinge in den Raum werfen, die dann nicht passieren. So, das, ich glaube, dass das ein Problem von Politik ist. So. Wenn man halt irgendwie sagt, ja, machen wir, und dann kommt halt nie wieder was. Und manchmal muss man auch proaktiv irgendwie Dinge angehen. Und manchmal habe ich auch einfach irgendwie eine gute Idee unter der Dusche und dann probiere ich irgendwie, die in die Tat umzusetzen.
In einem Porträt stand, um jetzt nochmal mit Zitaten zu kommen, ja. Ihre Fehler, Ihre Unverstelltheit und eben auch Ihre Ticks würden Sie besonders authentisch erscheinen lassen.
Fehler? Das wäre mir jetzt ja gänzlich neu. Nein, war ein Scherz. Ist das so? Müssen Sie mir sagen, keine Ahnung, ich schreibe die Porträts über mich nicht.
Kennen Sie ja noch erst eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde.
Ja, also ich glaube, diese Offenheit ist halt schon tatsächlich ein Ding. Das ist auch, glaube ich, was viele auch im politischen Bereich irgendwie an mancher Stelle noch orientiert. An mancher Stelle einfach ein Stück weit auch irritieren. Also ich bin halt einfach jemand, der relativ offen über das, was er möchte und was er nicht möchte, spricht und irgendwie, ich bin jetzt auch kein, also an der Stelle kann ich immer kein großer Stratege so. Ich gehe jetzt irgendwie nicht in Gespräche rein und denke vorher irgendwie, welche Message will ich da setzen und was will ich, dass der andere über mich denkt, sondern ich probiere einfach im Wesentlichen ich zu sein und zu sagen, was ich will. Ne? Also und das jetzt auch ohne irgendwelche Banden oder Umwege, sondern relativ klar geradeaus. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil das bei den Leuten, glaube ich, ankommt.
Apropos langfristig, Sie haben ja am VWL studiert, als Referent gearbeitet. Ja. Was macht eigentlich Ihre Doktorarbeit?
Ja, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis, dass das wahrscheinlich nichts mehr wird. Das ging, glaube ich, auch nicht mehr auf der Seite des Lehrstuhls als externer Doktorand geführt. Das muss jetzt aber auch kein Nachteil sein. Ich sage immer, weil lieber keinen Doktor als einen, der einem wieder aberkannt wird. Ne? Das ist politisch ja meist gefährlicher. Aber ich habe gerne promoviert. Auch gerne am Lehrstuhl gearbeitet.
Okay, ich würde gerne noch eine letzte Runde mit Ihnen machen. Das sind drei Fragen.
Eine Sache kann ich aber dazu noch sagen.
Ja, bitte, sagen Sie.
Weil ich jetzt gerade, weil alle so sagen, was ist eigentlich mit der Doktorarbeit?
Naja, fragen das alle?
Ja, das fragen manchmal Leute, weil der Punkt, ich habe ja dann das Buch geschrieben, um mich so ein bisschen, ich sag mal...
Was machen eigentlich Politiker beruflich?
Genau, das war dann so ein bisschen meine Schreibersatz-Ding. Der Punkt ist, glaube ich, so ein bisschen, wir reden jetzt ja alle so, als wäre das so total natürlich, dass ich jetzt hier sitze und im Landtag bin, also es hätte ja auch sein können, dass ich am 28.10. nicht gewählt worden wäre, mir gesagt hätte, naja, das war jetzt eine interessante Erfahrung in Erfurt, aber ich will wieder nach Hause und ich wollte auch wieder nach Hause. So, das war ja immer irgendwie für mich klar, dass das irgendwie eine Station ist dann.
Sie haben sich dann mit dem Wirtschaftsministerium von Thüringen mit Digitalisierung beschäftigt.
Genau, das war auch schön, aber ich glaube, dass man nach 3 Jahren hätte ich auch sowieso irgendwie was Neues gemacht. Und ich mein, es wäre jetzt auch nicht unwahrscheinlich gewesen, wenn ich die Wahl verloren hätte, dass ich wieder in Vollzeit mich der Forschung an der Goethe-Uni am Safe gewidmet hätte und bei meinem Doktorvater Professor Warnburg irgendwie mich weiter mit Bankenregulierung beschäftigt hätte. Ne? Also das ist jetzt am Ende wäre das vielleicht am 28.10. Bei einem anderen Wahlausgang jetzt auch wieder mein Hauptjob geworden. Also ich habe da auf jeden Fall, also ich habe mir das immer aufgehoben so, aber wirklich jetzt mit der Wahl ist dann natürlich klar geworden, dass das nebenbei so nicht geht. Nicht gehen wird.
Ja. Letzte Runde.
Ja.
Das sind 3 Fragen, die wir so oder so ähnlich jedes Mal stellen. Mhm. Sie könnten einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer würden Sie gern sein?
Gut, das habe ich ähnlich so schon mal beantwortet. Irgendwas muss ich jetzt natürlich sagen. Ich meine, ich bin der Landespolitiker. Ich muss natürlich selbstverständlich den Anspruch haben, mit dem
Ministerpräsidenten
zu tauschen.
Okay, ja, das hätte ich mir eine andere Frage ausdenken sollen. Okay, ja. Aber bleibst du auch dabei? Wollen Sie immer noch Ministerpräsident sein?
Nee, dann will ich jetzt Digitalminister werden.
Aber das ist doch so ein Job ohne, also hier in Hessen, so ein Job ohne wirkliches Ministerium, wenig Geld.
Das steht ja nicht festgeschrieben, oder?
Was ist die beste Lüge, die Sie je über sich verbreitet haben?
Die, mit der ich es geschafft habe, dass die FAZ positiv über mich berichtet.
Okay, dann machen wir heute 4 draus. Wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben?
So wie ich war.
Und welcher Ratschlag hat Ihnen besonders weitergeholfen?
Man stolpert nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
Dankeschön, Herr Kapitän.
Bitte, sehr gerne. Prost.
Am Tresen.
Und Timo, wie war's?
Ich fand's interessant. Ich habe was über das Tourette-Syndrom gelernt. Ich kannte vorher keinen, der das hat. Und mich hat es beim Gespräch zwischendurch ganz schön irritiert. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass das so kommen würde. Da waren so viele Bewegungen mit den Händen, hat er fast eine Flasche umgeschmissen und ich habe mich einfach ganz klassisch aus dem Konzept bringen lassen.
Okay.
Deswegen, da habe ich dich ein bisschen vermisst. Also ein anderer Interviewer wäre irgendwie ganz gut gewesen, der dann so insistiert hätte. Ich wollte gleichzeitig nicht zu sehr auf der Behinderung, am Ende ist es halt eine Behinderung, irgendwie rumreiten. Aber ich hoffe, es ist trotzdem ganz interessant geworden. Ich bin so ein bisschen mit so einem mulmigen Gefühl rausgegangen.
Wir gucken mal, wie der nächste von mir wird. Da geht es nämlich um Body Positivity. Ich treffe die Autorin und ehemalige Vox-Moderatorin Miyabi Kawai.
Das Buch liegt hier schon. Dem Meer ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast. Ein Plädoyer für mehr Selbstliebe.
Genau. Klingt sehr, sehr spannend. Ich möchte mit ihr gerne darüber reden. Wann sie angefangen hat, sich selbst zu lieben, ist ja bei Frauen ein Riesenthema und bleibt, glaube ich, auch ewig lange. Also ich treffe momentan wieder einen Haufen Kolleginnen, die mir gerade erzählen, dass sie nur Salat essen, weil sie demnächst wieder in Größe 36 passen müssen im Sommer. Ich möchte von ihr gerne Tipps haben, wie man das los wird, diesen Drang, sich selbst zu optimieren.
Ist, glaube ich, auch für Männer interessant.
Auf jeden Fall. Da ist ja der Druck nicht minder groß.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war diese Folge am Tresen. Wenn Sie die alten Folgen hören möchten, wenn Sie Interesse haben, abonnieren Sie uns, geben Sie uns eine Bewertung bei Spotify, bei iTunes, in allen gängigen Podcast-Playern. Und wir sind in 2 Wochen zurück mit der nächsten Folge mit Maria.
Tschüss, bis dahin.
Ciao.